In einer der letzten Ausgaben ging es hier um Herbert Marcuse, wenn man so will, eine der großen Inspirationsquellen, Personen gewordenen Inspirationsquellen der sogenannten 68er-Bewegung. Und wenn man so möchte, schließt man daran an, denn wir wollen uns nun mit Johannes Agnoli beschäftigen. Wir heißen in dem Fall zum Beispiel Thomas Ebermann.
Es ist eine sehr kurze Zeitspanne, die man dort beobachten muss. Gehen wir davon aus, dass Linkssein im Westdeutschland der 50er Jahre, auch noch der Anfang der 60er Jahre, bedeutet, linker Sozialdemokrat zu sein. Alles andere ist marginal. Jeder zumindest, der was werden will oder auf sich was hält oder sich einbilden will, nicht völlig weg zum Fenster zu sein, ist Sozialdemokrat. Agnoli selbst tritt 1957 in die SPD ein. Und was für uns vielleicht ein bisschen lustig anmutet, empfinden es als ganz tiefen, enttäuschenden, regressiven Einschnitt, dass diese SPD sich anschickt, ihr Godesberger Programm zu formulieren, also von der Behauptung, eine Arbeiterpartei zu sein, sich zu einer Volkspartei transformiert. Und die Kritik an diesem Programm wird illegitim. Das heißt, wer das tut, wird aus der SPD ausgeschlossen.
Ja, Thomas Ebermann rekonstruiert so ein bisschen die historischen Bedingungen, in dem eines der wichtigsten Bücher der letzten 100 Jahre erschienen ist. Das Buch Transformation der Demokratie, das hat Johannes Agnoli zusammen mit Peter Brückner herausgebracht. Darin geht es unter anderem um die Frage, inwiefern denn Elemente des NS, des Nationalsozialismus, des Faschismus in den Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit eingegangen sind. Und es geht da eben auch immer um die 68er-Bewegung. Denn der Politikwissenschaftler Johannes Agnoli und der Sozialpsychologe Peter Brückner haben 1967 ein Werk veröffentlicht, was so ein bisschen den Nerv der beginnenden Revolte getroffen hat. Wir hören Felix Klopotek, der auch nochmal auf den historischen Kontext schaut.
Sebastian Haffner, eigentlich ein Konservativer, trotzdem oder vielleicht sogar auch deswegen sehr brillanter Geschichtsdenker und Publizist, der das Buch 1968 für konkret besprochen hat. Und der fasst es so zusammen: Was ist die Transformation der Demokratie? Keine Freiheit für den, der von ihr Gebrauch macht. Das ist sozusagen eine Radikalisierung des damals ja häufig gepredigten und ja heute auch nicht ganz unbekannten Satzes, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, der sich interessanterweise aber immer nur nach links richtete oder gegen links richtete. Der andere Satz ist von einer Berliner Philosophin und Schriftstellerin namens Ilse Bindsey, die einen wirklich brillanten Text anlässlich der Neuauflage der Transformation der Demokratie 1990 geschrieben hat. Der findet sich auch auf der Homepage des damaligen Verlages Saira. Und sie fasst es so zusammen, die Situation, an der sich Agnoli abarbeitet, das sei ein Staat, in dem zwar das Befehlen, aber nicht das Gehorchen aufgehört habe. Und ich denke, dass diese Situation, dass wir alle gehorchen, ohne dass uns befohlen wird, sehr bekannt vorkommt. Was ist jetzt sein Verdienst? Sein Verdienst ist es, die Verfassung konsequent oder auch das Grundgesetz konsequent als Ausdruck sozialer Konflikte, als Ausdruck eines Klassenkompromisses zu lesen. Das war damals keine Kleinigkeit.
Johannes Agnoli hat eine radikale Kritik der parlamentarischen Demokratie geschrieben, die für einige so etwas wie die APO-Bibel wurde. Die Bibel der außerparlamentarischen Opposition. Seine Auseinandersetzung mit der repräsentativen Demokratie, mit so einer Art Herrschaftsinstrument und Befriedungsinstrument, mündet letztendlich in der Kritik am konstruktiven Mitwirken, weil damit nur das aufrechterhalten wird, was eigentlich kritisiert wird, weil das befriedet wird, was eigentlich oppositionell sein soll.
Die Bilanz ist der bürgerliche Verfassungsstaat, das heißt die politische Form der kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsverhältnisse, hat alles Emanzipatorische abgestreift und entwickelt von sich aus und innerhalb ihrer Einrichtungen nichts mehr Innovatorisch-Humanes.
Die Thesen von Johannes Agnoli sollten eigentlich weiterhin Bedeutung haben. Und das haben sie hier und da bei verschiedenen Diskussionen. Wird schon mal gestritten über Johannes Agnolis Buch Die Transformation der Demokratie. Das ist vor ziemlich genau 50 Jahren erschienen, ein bisschen mehr als 50 Jahren. Und ist auch heute noch lesenswert, weil darin ganz gut die Techniken des Herrschens und Beherrschtseins in westlichen Demokratien beschrieben wird.
Man hat ein berechtigtes Anliegen, wählt aber die institutionell vorgeschriebene Form der Artikulation und ist damit dann sozusagen direkt eingebunden, eingesponnen, umsponnen von diesem Transformations- oder Involutionsapparat. Und was das Interessante oder was, denke ich mal, auch die Stärke vom Agnoli ist, dass er sich immer bewusst war, vielleicht auch deswegen kein großes Buch über den Staat geschrieben hat, dass sich diese Argumente oder auch diese Vorgänge historisch bilden. Also Geschichte ist kein Argument, hört man ja immer, aber in der Geschichte werden halt die Argumente gebildet. In dem Sinne müsste man sich jetzt schon konkret angucken, ja okay, was artikuliert sich da? Ich finde, wir sind wieder in einer Situation, wo diese Transformation der Demokratie interessant oder aktuell wird, weil es tatsächlich innerhalb einer großen Koalition eine große Begeisterung für parlamentarische Arbeit oder für Formen des Parlamentarismus, für Partizipation und so weiter gibt. Das ist ja nicht nur das händeringende, oh Gott, wie konnte es so weit kommen in Deutschland, dass es jetzt keine Regierung gibt, sondern es hält sich ja in der Presse genau die Waage. Es wird vom Comeback des Parlaments geredet. Es wird gesagt, jetzt wird endlich wieder auf der Bühne, der Rednerbühne, heiß miteinander diskutiert. Merkel kann nicht mehr ihre Arkanpolitik, ja, der Absprachen, Hinterzimmer, was weiß ich und so weiter, durchziehen. Berlin ist ja vielleicht immer so ein Sonderfall in Deutschland und vielleicht auch noch Leipzig und Hamburg. Aber wenn man jetzt in so eine 1B-Stadt, jetzt wie ich, kommt, wie Köln, dann ist dort das große, heiße Ding tatsächlich diese Bürgerbeteiligungsverfahren. Und die sehr gesitteten und sehr braven Proteste, wenn ein Park platt gemacht wird, wenn ein Neubauviertel gebaut wird und auch dann stellt man dann fest, der Investor hat nicht die eigentlich vorgeschriebene, aber dann doch freiwillige Zahl der Sozialbauwohnungen eingeplant und so weiter und so fort. Und da gibt es in der Tat, würde ich sagen, also wie gesagt, in Städten, in denen es kein profiliertes linkes Subjekt gibt, artikuliert sich sozusagen ein neuer Bürgerunmut, der eine unglaubliche Lust hat, sich parlamentarisch partizipativ zu artikulieren, auszudrücken und darin auch die Kämpfe zu gestalten. Und ich denke, dass das ein Moment wäre, sich mit Agnoli zu wappnen, und zu sagen, guckt euch das doch bitte mal an, woher das historisch kommt. Guckt euch doch mal bitte an, welche Sachen nie zur Sprache kommen und wie mit Leuten umgegangen wird, die dann auf solchen Bürgerversammlungen dann versuchen, wirklich mal ins Grundsätzliche zu gehen. Das Faszinosum der demokratischen Illusion und die Prozesse der Involution tauchen tatsächlich jedes Mal dann neu auf und brechen jedes Mal dann neu auf, wenn sich wie auch immer gearteter sozialer Widerstand rühren.
Als Staatsfeind auf dem Lehrstuhl war dann Johannes Agnoli einer, der viel nachgedacht hat über Subversion, über Aufklärung, über Destruktion. Staatsfeind auf dem Lehrstuhl, so hatte sie selbst bezeichnet, denn tatsächlich hat er auch Professuren in Berlin gehabt. Immer wieder traf die Kritik von Johannes Agnoli auch die Grünen. Doch was hat das mit heute zu tun? Eine Frage, der sich Jan Jolan angenommen hat.
Agnoli ist ja einer der wenigen, die sich im Laufe ihres Lebens immer weiter radikalisiert haben, also quasi genau den umgedrehten Weg gegangen haben, nämlich genau von so einer Ambivalenz, von der ihr jetzt gesprochen habt, wo nicht so ganz klar ist das Parlament und sind die bürgerlichen Institutionen jetzt gewissermaßen auch können die auch eine Tribüne der Emanzipation sein, dann zu dem späteren Punkt, dass er, wenn man das so ein bisschen staatstheoretisch einordnet, relativ deutlich gesagt hat, das ist nicht nur ein historisch zufälliges Ergebnis, dass das Parlament von der Repräsentation des Volkswillens oder der potenziellen Klasseninteressen zur Repräsentation der Herrschaft wird, sondern im Gegenteil, das ist eine strukturelle Bedingtheit. Und wenn man das aber ernst nimmt, dann bedeutet das, glaube ich, dass man diese Hoffnung, die jetzt da in die zivilisierende Wirkung des Parlaments gesetzt wird, was den Rechtspopulismus oder den Faschismus angeht, da nicht so positiv sein kann. Weil die Analyse von Agnoli sagt ja, wenn man es genau nimmt, dass das, was da repräsentiert wird im Parlament, letztendlich die Herrschaft und die herrschende Ordnung ist. Und das bedeutet ja was auch für den Umgang mit dem Rechtspopulismus. Es bedeutet nämlich, würde ich sagen, dass die Herrschaft oder alles, was man gewissermaßen, was eine konservierende Funktion hat, was von sich selbst die Einschätzung hat, dass sie bestimmte Hierarchien der Gesellschaft verteidigen, die auch mit der Art und Weise, wie diese Gesellschaft sich reproduziert, nämlich als eine kapitalistische Gesellschaft, die damit was zu tun haben, dass die gewissermaßen ein Heimspiel haben auf dem Feld des bürgerlichen Parlaments. Das wäre das Erste, was, glaube ich, wichtig ist in der aktuellen Debatte, dass diese Idee, dass das Parlament gewissermaßen für Linke wie Rechte gleichermaßen eine zivilisierende Funktion hat, so nicht aufgeht, sondern im Gegenteil. Das kann man sich auch historischer angucken und Agnoli macht das ja tatsächlich auch am italienischen Faschismus immer und immer wieder, dass er aufzeigt, dass es gar nicht das Problem ist, dass es überhaupt eine bestimmte Form von Opposition gibt, auch selbst in einem mehr oder weniger totalitären System, sondern dass die große Frage ist, wer wird da eigentlich repräsentiert und was darf wie gesagt werden. Wenn man Agnoli mitnimmt und da mit ihm quasi nochmal auf heute guckt, würde ich sagen, das, was man eigentlich sehen kann, ist, dass das aktuelle Projekt des Rechtspopulismus eins ist, was eigentlich genau in so eine Richtung einer, vielleicht kann man das so nennen, autoritären Demokratie geht, also wo es genau darum geht, nicht das Parlament abzuschaffen und jetzt durch einen harten Führerstaat zu ersetzen oder ähnliches, sondern im Gegenteil, wo es aufgrund einer besonderen historischen Situation, nämlich einer bestimmten Form einer verlängerten kapitalistischen Krise, dass es eher eine Methode ist, bestimmte Herrschaftsverhältnisse wieder in ihr Recht zu setzen und bestimmte Privilegien zu verteidigen, also gerade der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zum Beispiel. Wenn man das aus dieser Perspektive sieht, kann man, glaube ich, keine große Hoffnung darin haben, dass der Parlamentarismus die AfD zivilisiert, sondern im Gegenteil, dass das vielleicht genau der richtige Rahmen ist, in dem sich eine bestimmte reaktionäre und autoritäre Entwicklung innerhalb der Demokratie vollzieht. Und das ist ja jetzt auch keine große Zukunftsmusik, sondern wenn man sich anguckt, was in Österreich zum Beispiel gerade passiert, wo es ja eine sehr lange Geschichte jetzt schon des Rechtspopulismus im Parlament gibt und man das Gegenteil feststellen muss, nämlich dass es nicht zur Zivilisierung der Rechten geführt hat, sondern vielmehr dazu, dass sich die gesamte politische Situation in Österreich immer weiter und kontinuierlich nach rechts verschoben hat, dann ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Und der zweite ist, dass ein wichtiger Punkt, den er immer macht, ist ja zu sagen, innerhalb dieser Institutionen, zum Beispiel eben im Parlament, ist es so, dass Emanzipation immer ein Auswärtsspiel hat. Es ist immer so, dass es da bestimmte strukturelle Grenzen gibt, die auch in Verfahren verbürgt sind. Also früher ganz hart das Zensuswahlrecht, was einfach den Zugang zum Parlament und die Möglichkeit der Mitentscheidung eingeschränkt hat. Heutzutage ein bisschen mehr elaborierte Verfahren, bis hin zu sowas wie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die ja dann ganz konkret eine Festlegung auf diesen berühmten funktionalen Gebrauch der Grundrechte ist, mit der es ja aber offensichtlich dem Verfassungsschutz auch schwerfällt, die AfD irgendwie als eine Gefahr für die Demokratie zu markieren, was bei linken und sozialen Bewegungen immer deutlich einfacher gewesen ist und offensichtlich auch weiterhin ist. Und dass deswegen eigentlich ein wesentlicher Punkt, den man mitnehmen muss, glaube ich schon, ist, dass jede erfolgreiche antifaschistische Strategie im weitesten Sinne immer auch einen zentralen Bezugspunkt im außerparlamentarischen und vielleicht sogar außerinstitutionellen haben muss, also im sozialen Raum der Gesellschaft, weil das Parlament eben nicht das ist, wo Gegenmacht entsteht, wo die Emanzipation sich organisiert, sondern im Gegenteil, das Parlament ist das, was strukturell dafür da ist, dass die Herrschaft repräsentiert wird und die Interessenskonflikte innerhalb der Herrschaft verhandelbar sind. Und das heißt, dass notwendigerweise jeder versucht, dem Rechtsruck was entgegenzusetzen, eben mindestens mal nicht allein ein politisch-parlamentarischer sein kann, sondern mindestens ein starkes Standbein außerhalb davon braucht.
Johannes Agnoli, der Staatsfeind oder ein Staatsfeind im Lehrstuhl, so die Bezeichnung. Es gab in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder Radiosendungen, die sich mit dem Leben, aber auch dem Wirken von Johannes Agnoli auseinandergesetzt haben. Eine sei hier mal kurz zitiert, eine ältere Sendung von Kontext 21. Da war unter anderem Michael Heinrich beteiligt, der ausführt, dass Johannes Agnoli vor allem eine Kritik des Staates im Blick hatte.
Es geht nicht um Staatsform, es geht auch nicht um bestimmte Art von Politik, die man kritisiert und der man dann eine bessere Politik entgegensetzt, sondern das, was Agnoli mit Formstaat bezeichnete, zielte auf eine soziale Form ab, eine Form, die sich artikulierte als dieser objektive Zwangscharakter der gesellschaftlichen Reproduktion. Politik als die Verwirklichung, die Umsetzung dieses objektiven Zwangscharakters. Und diese so verstandene Politik, dieser so verstandene Staat war der zentrale Gegenstand von Agnolis Lehrveranstaltungen und auch von seinen eigenen Forschungen.
Sagt Michael Heinrich über das Denken von Johannes Agnoli. Weiteres zu Johannes Agnoli gibt es zum Beispiel im Audioarchiv, audioarchiv.blogsport.de. Da gibt es einiges zur Aktualität von Johannes Agnoli und seinem Werk Transformation der Demokratie. Es gibt einige Gespräche mit Johannes Agnoli und es gibt eine Auseinandersetzung mit seinen Vorlesungen zur Subversion. Das alles im Audioarchiv, audioarchiv.blogsport.de.